Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
Servus, liebe Skispringen-Fans. Nach einer viel zu langen Pause meldet sich die Flugshow zurück mit einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Luis Holuch und ich habe lange, ja sogar sehr lange überlegt, wie ich diese Folge denn gestalten soll, denn irgendwie lief es lange Zeit darauf hinaus, dass ich das Ganze hier alleine bestreite, deswegen dachte ich so, Mensch, so ein simples Q&A, das kommt doch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern immer gut an, das könnte man doch machen, aber dann, ja, je länger ich so drüber nachgedacht habe, desto länger hat mich auch die Frage beschäftigt, was sollen wir eigentlich aus dieser Sommersaison lernen? Und dann meldete sich ein Mann, der meine Pläne so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat, allein durch seine Verfügbarkeit. Aber er ist auch der Mann, der mich von dem Monolog bewahrt hat. Er ist quasi mein Schweizer Taschenmesser und er ist auch noch Schweizer. Deswegen freue ich mich, dass er heute Abend hier ist. Servus und willkommen oder grüezi vielmehr, Andreas Schuler. Hallo Andi.
Grüezi wohl. Ja, alle zusammen. Hallo Luis. Danke für die Einladung und natürlich bin ich gerne mit dabei. Und ja, bin gespannt, was wir zu diskutieren haben.
Ja, das ist doch vieles, was mich umgetrieben hat. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du deine wenige Freizeit der Flugshow opferst. Aber wir haben es ja jetzt auch ein Weilchen nicht mehr gehört. Die Zuhörerinnen und Zuhörer ja noch länger nicht. Deswegen erzähl mal, wie war denn so dein Sommer bisher? Hast du überhaupt irgendwie Gedanken ans Skispringen verschwendet in den letzten Monaten?
Ja, schon ab und zu mal. Aber logischerweise nicht mehr so intensiv wie damals, wo ich noch aktiv war. Im Sommer bis anhin, ich habe mein Studium abgeschlossen, ich habe angefangen ganz klassisch 100% zu arbeiten, bin ich mal noch umgezogen zwischendurch und ja, jetzt suche ich ein bisschen die Stabilität in meinem Leben.
Ja, zum abgeschlossenen Studium und zum Job-Einstieg kann man dir ja natürlich nur gratulieren, aber es ist natürlich ein bisschen was anderes als zu deiner aktiven Zeit, wenn wir jetzt so schauen. Ende September, was macht man da normalerweise so als aktiver Skispringer? Worum geht es da so tagtäglich?
Ja, bei mir war immer so, als der Herbst dann anfing, ging das Kribbeln von Tag zu Tag mehr los, weil halt der Winter rückt näher, die Hauptsaison rückt näher und ja, das war immer eine spannende Zeit. Zum einen hatten wir keine Sommerwettkämpfe mehr. Es war wie so die Ruhe vor dem Sturm sozusagen. Man machte die letzten Vorbereitungen, sei es beim Material, sei es technisch noch probieren, irgendwas ja, zu schleifen oder einfach dort weiterzuarbeiten, wo man so oder so weiterarbeitet. Bei der Athletik das Gleiche nochmal. Vielleicht das Trainingsprogramm anpassen, dass dann auf den Saisonstart alles bestmöglich passt. Und ja, es war irgendwie. Diese Phase war immer recht speziell für mich, aber irgendwie hatte ich sie gerne.
Ja, umso spannender ist ja das, was deine Landsmänner aktuell so machen. Die sind fleißig dabei, wenn es darum geht, an den Sommer-Grand Prix teilzunehmen. Also selbst Simon Ammann, der sich ja gern im Sommer auch mal so ein bisschen rar gemacht hat. Was kriegst du so von denen mit? Wie ist bei denen aktuell so der Stand der Dinge?
Ja, persönlich hatte ich eher wenig Austausch. Den Gregor Deschwan hatte ich mal gesehen. Der war gut gelaunt und ging alles tipptopp. Und eine Woche später ist er dann aufs Podest gesprungen von den Herren. alles gut. Und ja, wenn ich rein vom Schweizer Team rede, habe ich das Gefühl, dass da geht was. Da drucken auch die jungen Athleten ein bisschen nach. Und das ist ja extrem cool mitzuverfolgen.
Absolut. Wobei man ja dazu sagen muss, der Gregi, den du angesprochen hast, ich habe den, glaube ich, noch nie schlecht gelaunt irgendwie erlebt. Also der ist ja sowieso eine Frohnatur vor dem Herrn. Ne?
Absolut, das wollte ich auch nicht sagen, aber ja, also irgendwie habe ich einfach den Eindruck, dass das, was ich mitgekriegt habe, ist positiv, das kann ich so sagen, ja.
Okay, sehr schön. Das freut uns natürlich zu hören, dass die Jungs daran anknüpfen können, was sie uns ja in der letzten Saison schon angeboten haben. Der Aufhänger, weshalb wir sprechen, ist natürlich irgendwo so ein bisschen der Sommer-Grand Prix in Rüschnow, wo, ja, also es steht zwar Sommer-Grand Prix drauf, aber wenn man sich das Teilnehmerfeld anguckt, Ah, es ist ja so ein Gemischtwarenladen, kann man sagen. Bevor wir auf diese Kernthematik so ein bisschen eingehen, ich habe mich natürlich im Vorfeld schlau gemacht und habe gesehen, dass du selber da ja auch gesprungen bist. Im Weltcup nicht unter die Punkte, aber im COC immerhin dreimal in die Top Ten. Was kannst du mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern so berichten? Wie ist Rüschnow so und vor allem, wie ist die Schanze dort?
Also im Weltcup ging es mir nicht so gut, im COC ganz okay, wie du schon gesagt hast. Das Drumherum ist sehr interessant. Was fährt man von Bukarest etwas mehr als 2 Stunden Richtung Norden, wenn ich mich nicht täusche? Muss ich jetzt auch noch nachschauen, bitte nicht verurteilen, wenn es nicht so ist. Ja, die Gegend rundherum. Zum Teil ist es recht interessant, also man erwartet nicht unbedingt, dass jetzt dort irgendwo dann eine Skisprungschanze steht, aber ja, landschaftlich hat es doch, ein paar Hügel hat es dort. Im Winter war es auch schön kalt zum Teil und die Schanze an sich war halt, ich würde jetzt sagen, neben Hinzenbach die zweitkleinste Schanze im Skisprungkalender. Ich habe grundsätzlich, hatte ich die Kleinschanze nicht gerne. Und die in Rasnow oder Rüschnow, oder wie man es auch immer sagt, war, ich fand sie noch cool, weil sie war, es war eine schöne Kleinschanze, würde ich jetzt mal behaupten. Nicht was mega Spektakuläres, aber sie ging einfach zu springen. Im Sommer war etwa die Spur war manchmal ein bisschen langsam, weil schon so viel Dreck drin war, aber das war das einzigste kleine Problem, was mir in Erinnerung blieb. Und sonst, ja, also der Wettkampf an sich war immer trotzdem eine coole Erfahrung.
Das ist doch schon mal ganz schön zu hören. Wir haben ja auch die liebe Uli Gressler bei uns im Team, die sagte auch, ja, eigentlich sind da ganz gerne immer hingefahren. Die Schanze an sich fand sie gut. Was mir jetzt in diesem Jahr positiv aufgefallen ist, sie haben diesen, ja, jetzt ist es mittlerweile ein Auslauf. Letztes Jahr war es auf jeden Fall noch ein Acker. Also das sah echt nicht feierlich aus. Das haben sie ganz gut hier hinbekommen. Innerhalb der Terminfrist und zumindest vom Wetter her lief es ja auch ganz gut. Also die Wettkämpfe sind sehr, sehr flüssig durchgelaufen. Da kann man auf jeden Fall nichts sagen. Das ist auch in diesem Sommer ja teilweise schon anders. Dann lass uns doch über die Ergebnisse so ganz grob zumindest sprechen, weil ich finde da jetzt eine Tiefenanalyse, boah, also tue ich mich enorm schwer. Aber was natürlich ins Auge sticht, ist, dass wir an beiden Tagen denselben Sieger hatten, nämlich Paweł Wałęsa aus Polen. Am Samstag hat er gewonnen vor dem Österreicher Ulrich Wohlgenannt und Kevin Bignar aus den USA. Und am Sonntag hat er gewonnen vor Ren Nikaido aus Japan und dem Italiener Alex Inzam, der ja jetzt auch der Führende ist in der Sommer-Grand Prix-Wertung. Wenn wir jetzt mal auch abseits der Top 3 so ein bisschen schauen, was fällt dir insgesamt auf? Man muss ja doch sagen, viele große Namen waren ja jetzt nicht am Start in Rumänien.
Ja, also das fällt sicherlich als erstens auf, dass das Teilnehmerfeld, ja, schwach ist das falsche Wort, aber wie du gesagt hast, es haben sehr viele große Namen gefehlt, zum Teil auch ganze Nationen. Und von dem her, ja, die Resultate sicher auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aus Schweizer Sicht sicherlich ja, ganz erfreulich, der Felix Trunz, der da einen 5. Platz gemacht hat. Der ist noch sau jung, der hat noch eine ganze Karriere vor sich, aber mal ja, doch dort Luft zu schnuppern, wie es dann schon fast ganz vorne ist, muss für ihn sicherlich ein mega tolles Erlebnis gewesen sein, ja. Und ja, ist auch wichtig für die Zukunft. Und sonst, ja, was mich auch gefreut hat, dass wir wieder einen Amerikaner auf dem Podest hatten, der Kevin Bickner, bei dem man zwischenzeitlich dachte, der ist gar kein Skispringer mehr. Und ja, sonst, ja, ich war überrascht, ich hätte jetzt in dem Alex, ich habe die Wettkämpfe in Wisla mitverfolgt, da ist er so stabil gut gesprungen, also sehr stark hätte ich jetzt gedacht, er würde sich ein bisschen weiter vorne finden in der Rangliste, aber kann auch gut sein, dass ihm vielleicht die kleine Chance in Rasnow halt nicht ganz so gut liegt wie jetzt die anderen Standorte zuvor.
Ist glaube ich, für ihn als sehr, sehr großen Springer ja nicht unbedingt einfach, da irgendwie zu wandern zu kommen. Der Bursche ist ja auch entweder knapp oder sogar über 1,90.
Ja, gut, ich würde jetzt behaupten, die Größe auf einer kleinen Schanze per se hat jetzt nicht einen mega großen Einfluss, aber kann durchaus sein, dass wenn, ja, er hat halt die längeren Hebel, sage ich jetzt mal, wo vielleicht, wenn mal etwas klein oder ein kleines Setting nicht ganz passt auf einer kleinen Schanze, dann kriegt man vielleicht das Gefühl nicht so schnell oder findet sich schwer rein und dann hat man als großen Athlet halt ein bisschen mehr Widerstand sozusagen.
Was mir jetzt zum Thema Einstellung, Umstellung noch eingefallen ist, er ist ja einer von vielen, der jetzt im Sommer die Skimarke gewechselt hat, Schrägstrich wechseln musste. Warum das so ist, das können wir hoffentlich in einer der nächsten Folgen nochmal vernünftig für euch erläutern. Da bin ich auf jeden Fall noch an der Recherche, was da eigentlich jetzt dazu geführt hat. Wie schwierig ist sowas denn gerade mitten in der Vorbereitung, wenn du vorher eigentlich davon ausgehst, das hat ja ganz gut funktioniert in der letzten Zeit. Jetzt bleibe ich einfach bei meinem Setup und auf einmal heißt es, oh, du musst jetzt den Ski wechseln.
Ja, ich würde jetzt behaupten, meistens ist es nicht ein Muss, sondern man sucht danach, will halt irgendetwas ausprobieren, weil man das Gefühl hat, man hat Potenzial oder man kann einfach was optimieren. Ich bin da vielleicht nicht der beste Ansprechpartner, weil ich meiner Skimarke ziemlich lange treu geblieben bin, Fischer. Also als kleiner Junge hatte ich mal etwa noch eine andere Marke unter den Füßen, aber dann war es dann doch lange Fischer. Aber auch aus dem Grund, wenn ich mal Test probiert habe oder mal die Skimarke gewechselt habe, habe ich mich nie wirklich wohl gefühlt oder es hat halt nicht gut funktioniert und dann habe ich immer recht schnell das Vertrauen verloren und habe aber auch Kollegen gehabt, die schnell gute Erfahrungen mit einem anderen Ski gemacht hat und dann merkt man halt, ah doch, das könnte vielleicht was für mich sein und dann verfolgt man es weiter und probiert dann vielleicht einen Switch zu machen, ja.
Sehr nachvollziehbar auf jeden Fall. Es ist ja doch ein elementarer Teil deiner Ausrüstung. Und da, ja klar, wenn du einmal was gefunden hast, in dem du dich wohlfühlst, dann sucht man ja auch nicht unbedingt noch danach, ach, das kleine bisschen könnte ich noch irgendwie optimieren. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nachvollziehbar. Wenn wir mal schauen, unsere Nachbarn aus Österreich jetzt in dem Fall sind ja auch mit einer B-Besetzung zumindest am Start gewesen. Zumindest ein Podestplatz durch Ulrich Wohlgenannt, der ist am Sonntag noch Vierter geworden. Ansonsten teilweise Namen, die man wirklich nur aus dem COC kennt, oder Marco Wörgötter, ja so ein kleiner Sommer-Grand Prix-Spezialist, aber ansonsten fällt es mir auch schwer, was zu deren Leistung zu sagen. Hast du da noch was zu ergänzen?
Ja, der Uli Wohlgenannt ist jetzt für mich weniger eine Überraschung, dass er sich da vorne wiedergefunden hat. Haben wir ja die letzten Jahre doch auch schon mal im Weltcup gesehen, wo er durchaus überzeugt hat oder auch im COC zum Teil dominiert hat. Und ja, sonst beim Marco Wörgetter, ja, ist jetzt noch halt, oder er ist ein paar Jahre jünger wie ich. Kenne ich nicht mehr so gut aus meiner aktiven Zeit und ja, ich habe da zwar schon irgendwo ein paar Athleten auch von dem weiten Österreicher Team vermisst, wo jetzt halt dort einfach nicht anwesend waren.
Warum das so war, darum kommen wir gleich noch zu sprechen. Noch kurz ein Wort zu den deutschen Skispringern. Die haben ja wie in Wiesbaden schon gefehlt. Auch das wieder eine bewusste Entscheidung, dass man sagt, okay, man befindet sich gerade in einer Trainingsphase und möchte vielleicht auch nicht den Aufwand betreiben, nach Rumänien zu kommen. Es ist ja doch ein bisschen abgelegen für uns Mitteleuropäer. Aber wir haben auch die Frage bekommen, ob wir glauben, dass in Hinsbach wieder ein paar DSV-Skispringer dabei sein werden. Da gehe ich mal fest von aus. Also das war in den letzten Jahren immer so, dass sie da Leute geschickt haben, auch aus der A-Garde, also Andreas Wellinger und Karl Geiger würden mir da als allererste einfallen. Ich würde jetzt aber mal davon ausgehen, dass es wieder so eine gemischte Besetzung sein wird, wie in Courchevel, weil parallel das COC-Finale in Klingenthal stattfindet und da geht es ja noch um die letzten Quotenplätze, vor allem für Markus Eisenbichler und Luca Roth, die liegen da ganz gut im Rennen. Aber ansonsten würde ich mir von Hinzenbach jetzt schon erwarten, dass da mehr Leute aus den
aus dem obersten Regal, wie Tobi immer so schön zu sagen pflegt am Stadion.
Gehe ich auch streng davon aus. Also in den letzten Jahren war es zumindest immer so. Und ja, desto näher der Winter kommt, desto eher will man auch wissen, wo man wirklich steht. Und ja, also ich gehe schwer davon aus, dass wir dort ein paar Athleten mehr sehen und auch in diesem Fall von der obersten Schublade oder Garde, oder was hast du gesagt?
Aus dem obersten Regal, ja.
Regal, okay. Aus dem obersten Regal sehen.
Unsere Flugshow-Bullshit-Bingo-Spieler freuen sich dann, dass sie da wieder einen Haken dran machen können. machen wir noch ganz kurz den Switch zu den Frauen drüber. Da war es sogar so, dass weder die Schweiz noch Österreich noch Deutschland am Start waren. Auch ansonsten ein ausgesuchtes Feld. Aber das haben sich dann die Italienerinnen zunutze gemacht. Denen ist am Samstag tatsächlich was Historisches gelungen. Der erste Doppelsieg mit Lara Malsina und Annika Siev vor Nozomi Maruyama. Und genau die drei Frauen standen auch am Sonntag wieder auf dem Podium. Diesmal gewann Lara Malsina vor Nozomi Maruyama und Annika Siev. Und auch ansonsten muss man ja sagen, wenn man sich das anschaut, das italienische Mannschaftsergebnis echt beachtlich. Und das hat für mich, für mein Dafürhalten, mit einer Personalie zu tun, und zwar mit dem Trainer, nämlich Harald Rotlauer, einer der erfolgreichsten Trainer im Frauenskispringen. Der war ja eine Saison lang in Polen, das ist nicht so gut gelaufen und hat dann den Wechsel nach Italien angetreten. Aber wenn man das jetzt mal nimmt, von April bis September, das sind 5 Monate, da hat er offensichtlich echt einen großen Fortschritt erreicht. Wie kann sowas klappen? Wie kann sowas so schnell funktionieren?
Eine sehr gute Frage. Ich denke, wenn man es schafft, also die Italienerin, die kennt man ja auch schon zuvor und die haben auch schon letzten Winter mal ein paar Ausrufezeichen gesetzt. Und ich denke, er hat vielleicht die Eigenschaft, dass er an den richtigen 2, 3 Schrauben drehen kann und die können dann halt so viel ausmachen, dass dann halt, ja, wie wir in der Schweiz haben immer so gern gesagt, der Knopf aufgeht. Und das braucht im Skispringen zum Teil extrem wenig, weil ich würde jetzt mal behaupten, sobald man im Weltcup ist, ist man rein athletisch und im ganzen Setup rumherum ist man so oder so schon auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau. Und wenn man es dann noch schafft, die richtige Schraube anzuziehen, braucht es manchmal nicht viel.
Ich finde, ein super Beispiel dafür ist jetzt eine Springerin, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe, und zwar Martina Ambrosi. Die ist am ersten Tag 12. geworden und am zweiten 4. Sie bringt schon mal sehr viel von ihren Anlagen grundsätzlich mit, sonst wäre sie wohl nie aufs Skigymnasium in Stams gegangen. Zu der Zeit hat sie allerdings sich das Kreuzband gerissen und ist danach auch nochmal schwer gestürzt und ist damit auch ganz offen umgegangen, dass sie ja immer mal wieder auch psychische Probleme hatte, eben durch diese Zwischenfälle, die sie eben hatte. Ich hatte deshalb Berührungspunkte mit ihr, weil es 2021 eine Arte-Doku gab über Tirols Überfliegerinnen. Da war auch die Julia Mühlbacher dabei, die ja dann Juniorenweltmeisterin geworden ist in Nachtdien. Das waren die zwei Hauptprotagonistinnen. Ich habe mit der Regisseurin seinerzeit ein bisschen zusammengearbeitet und fand das ganz interessant, wie die so gewirkt hat und wie reflektiert sie war. Und man dachte immer so, das wäre ja schade, wenn so ein Talent eben aufgrund dieser psychischen Probleme irgendwie ja nicht durchbricht sozusagen, also jetzt im positiven Sinne. Und jetzt springt die wirklich um Podestplätze mit in so einem Springen. Das fand ich schon wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Also die hat Fortschritte gemacht, wo ich dachte, wow, wie schnell das auf einmal gehen kann. Deswegen die Frage nach dem Trainer.
Ja, also ich kenne jetzt die Vergangenheit von ihr nicht, aber ja, ich meine schlussendlich jeder Skispringer und jede Skispringerin, die da vorne mit dabei sind, das ist, ja, als Skispringer lebt man Skispringen. Und wenn es dann halt nicht klappt, dann kann es auch mal psychisch echt zäh werden, was hoffentlich jetzt bei Martina nicht mehr der Fall ist. Und handumkehrt kann es dann halt auch so sein, dass wenn man irgendetwas findet, das einem passt, dann kann man sich wie auch anstecken lassen und ja, innerhalb von kurzer Zeit macht's, ja, geht's manchmal recht schnell vorwärts, weil man ja die Magie Skispringen für sich entdeckt oder ja, halt einfach dort anschließen kann, wo man will, und es klappt auf einmal vieles und ja, das Puzzle kommt zusammen und dann fängt es an, Spaß zu machen, und meistens springt man mit Spaß noch besser und dann wird es interessant.
Ja, absolut. Ich meine, es gab, glaube ich, an dem Wochenende sehr, sehr viele Springerinnen, die sehr viel Spaß hatten, weil es eben ein ausgeglichenes Feld war, aber eben, weil sie es dann auch geschafft haben, wirklich für sich persönlich sehr, sehr gute Leistungen zu bringen und teilweise auch neue Karriereerfolge zu erzielen. Also so gut abzuschneiden wie vorher noch nie. Die Liste da jetzt durchzugehen, das würde den Rahmen hier sprengen, aber zumindest finde ich, lohnt sich jetzt da auch mal einen Blick nochmal auf die Gesamtwertung, denn auch da haben wir jetzt die italienische Doppelführung aus Lara Malsina und Annika Sirf vor Emma Klinitz, wo ich vor dem Wochenende eigentlich so dachte, es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn die sich die Gesamtführung nicht holt, weil die war in Courchevel schon dabei, die hat das Springen da gewonnen, das erste. Eigentlich müsste die jetzt als Führende zum Grand Prix-Finale nach Klingenthal fahren. Tut sie aber nicht, weil sie nur Siebte und Achte geworden ist. Also bei der, wie auch allgemein beim slowenischen Team, mit Ausnahme von Tina Erza, die ist ja auch erst 16, die ist Vierte und Siebte geworden, denke ich mir so, also so richtig gelohnt hat sich jetzt der Ausflug für die nicht. Also Selbstvertrauen tanken schaut so ein bisschen anders aus für mich.
Ja, wenn man weiß, was sie schon alles erreicht hat, dann sicherlich, ja. Ist irgendwie schwer zu sagen, weshalb das so ist. Man sagt ja gerne, die Slowenen, und Slowenen und Sloweninnen sind Flieger oder Fliegerinnen, und dann ist halt vielleicht die kleine Chance nicht das perfekte Austobegebiet, sage ich jetzt mal. Aber ja, wenn es darum geht, für die Gesamtwertung doch ein Wörtchen mitzureden, hat sie immerhin Punkte gesammelt und kann mir gut vorstellen, dass dann jetzt, wenn es Richtung Klingenthal geht, dass sie dann wieder ja, ganz vorne dabei ist. Also jetzt Emma als Beispiel, ja.
Es sind jetzt noch 7 Springerinnen innerhalb dieser Range von 100 Punkten, eben hinter Klinitz noch Sara Takanashi, Jacqueline Seifritzberger, Nozomi Maruyama und Nika Prioz. Bei den Männern ist es ja auch nur noch ein Springen. Da sind es allerdings nur noch 4 Herren, die für den Gesamtsieg theoretisch in Frage kommen, nämlich eben Alex Insam, der hat 10 Punkte Vorsprung auf Pavel Vonsek. Dann kommt Marius Lindwig zusammen mit Stefan Kraft mit 73 Punkten dahinter. Und damit hat sich das im Prinzip schon über Klingenthal und die Vorschau darauf sprechen wir dann in der nächsten Woche nach Hinzenbach. Aber wir haben ja auch die Frage bekommen, zumindest im Hinblick auf die Italienerinnen, ob wir es für möglich halten, dass deren Performance, wir nehmen jetzt mal nur die springerische Leistung, gar nicht mal unbedingt die Ergebnisse, ob wir es möglich halten, dass sich das im Winter auch so fortsetzt.
Habe ich schon das Gefühl, also wenn wir es jetzt auch ein bisschen beobachten, ich meine, in Courchevel waren sie noch nicht ganz so vorne mit dabei, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und es macht schon der Anschein, dass irgendwo ein extremer Aufwärtstrend da ist. Und also mich persönlich würde es überraschen, wenn sie den ganzen Drive anfangs Winter wieder komplett verloren haben, weil sie doch als ganzes Team extrem stark sind. Und ja, klar kommen dann noch ein paar Athletinnen dazu, die dort auch noch ein Wörtchen mitzureden haben. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber ich würde jetzt sagen, die finden sich auch im Winter ab und zu wieder mal ganz vorne mit dabei.
Da würde ich auch fest von ausgehen. Also Annika Sieff hat das ja mit ihrer letzten Saison schon unter Beweis gestellt, war ja auch für sie die erste als Spezialspringerin. Und auch von Lara Malsina wissen wir, dass sie besser Skispringen kann, als sie das letzten Winter gezeigt hat. Von daher sind das, glaube ich, ganz positive Vorzeichen. Das Einzige, was ich jetzt schon im Hinblick auf den Winter zu bedenken gebe, ist, dass nach dem Weltcup-Auftakt in Lillehammer erstmal 2 Wochen Pause sind für die Frauen, was sicherlich nicht unbedingt ein Vorteil ist und es dann erstmal in China weitergeht. was sicherlich auch nochmal so ein kleiner Abenteuerfaktor ist. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt zu viel in Richtung Winter spekulieren, kommen wir mal auf das Thema zu sprechen, was mich ja so umgetrieben hat, womit ich eigentlich dachte, Mensch, jetzt fülle ich hier irgendwie einen halbstündigen Monolog, weil mich das einfach nicht loslässt. Denn ich finde es unglaublich schwierig, wirkliche Erkenntnisse aus dieser Sommersaison zu ziehen. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Springen schwer verfolgbar sind. Also wenn man jetzt nicht irgendwelche Geoblocker umgeht oder jetzt im Fall von Courchevel ein Bezahlabo hat, dann kann man die Springen nicht schauen, sondern man zieht sich die Sachen nur aus den Ergebnislisten. Und das ist für mich mal das eine Problem. Und ich stelle mir die Frage, wie willst du als Sportart eigentlich ins Gespräch kommen oder im Gespräch bleiben, je nachdem, wie man das so sieht, wenn du quasi unsichtbar ist. Also eigentlich findet dieser Sommer Grand Prix und das, was darunter ist, ja sowieso unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und das finde ich ein bisschen problematisch, wenn ich ehrlich bin. War ja auch mal anders in der Vergangenheit. Also wenn ich mich an so meine Kindheit zurückerinnere, da wurden die Springen auch mal im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.
Ja, kann ich dir leider nicht widersprechen. Ich hatte das Glück, dass ich als Wiesler war, hatte ich ein Wochenende bei der Partnerin in Polen verbracht und da überträgt man glücklicherweise noch auf TVP. Aber sonst muss ich auch ehrlich sagen, deshalb bin ich auch nicht ganz so gut informiert, weil man kann einfach nicht den Fernseher einschalten und reinschauen. Es geht einfach nicht und ja, auf eine Art extrem schade, wie sich das entwickelt. Ich kann mich auch erinnern, dass ja, vor 10, 20 Jahren konnte man noch auf vielen Sendern mal reinschalten und kam was mit vom Sommerskispringen, jetzt halt einfach ziemlich null. Denke auch, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass halt ja, die ganze Wintersaison wird immer ausgeprägter, wird immer länger, umfangreicher. Und der Sommer wird halt von Jahr zu Jahr ein bisschen inattraktiver und ja, ich denke, da muss man sich trotzdem mal auch als Swiss sich überlegen, ja, was soll überhaupt die Zukunft des Sommerskispringens sein?
Unbedingt. Also ich meine, wenn wir uns überlegen, dass so Personen wie Walter Hofer, als er noch FIS-Renndirektor war, oder aber auch Horst Hüttl, der Weltcup-Direktor Skispringen Nordische Kombination beim Deutschen Skiverband, dass die auch immer mal wieder dieses Wort Sommer-Weltcup in den Mund genommen haben oder das Wort Ganzjahres-Weltcup. Also gefühlt sind wir davon ja weiter weg denn je. Also zumindest was die Relevanz dieser Sommerwettkämpfe angeht.
Ja, absolut. Also traurigerweise verraten es die Ranglisten oder die Startlisten relativ schnell, wenn man sieht, dass man nicht mehr mal eine Qualifikation machen muss bei den Herren und dann ja, Nationen ganz fehlen, Top-Nationen ganz fehlen und ja, kann ich dir nur zustimmen, dass man eigentlich weiter entfernt ist wie jemals zuvor und ja, dementsprechend entweder muss man extremen Fokus legen, darauf legen, dass man den Sommer irgendwie attraktiver wieder hinkriegt, oder man ändert die ganze Strategie des Skispringens, dass es halt nicht mehr ein Ganzjahres-Weltcup ist, sondern der Winter ist das A und O. Aber Stand jetzt fände ich das extrem traurig, weil Sommer und Skispringen passt mit den bestehenden Anlagen sehr gut zusammen.
Ja, vor allem auch hinsichtlich dessen, dass die Winter ja dann irgendwann auch nicht mehr länger werden können, einmal terminlich und einmal auch, was die Schneesicherheit angeht. Also, und man hat die Lösung eigentlich schon seit Jahrzehnten. Das würde dem Ganzen irgendwo so widersprechen. Und ich finde, es widerspricht auch dem, was sich die Teams ja wünschen, weil im Grunde genommen wird der Terminkalender ja so ein bisschen auch nach deren Gusto gemacht. Man setzt sich zusammen und diskutiert, wie legen wir die Termine am geschicktesten und sagt, okay, wir machen einen Block im August, Anfang Mitte August und einen Block Ende September, Anfang Oktober, dass man quasi zwei Blöcke a 2 bis 3 Wochen hat und drumherum werden die Trainingsblöcke quasi angesetzt. Und gerade deshalb fragt man sich ja, wenn doch der Termin Plan schon so maßgeschneidert ist, warum fahren die Teams dann trotzdem nicht hin? Also das passt für mich nicht so ganz zusammen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich auch nicht. Also, wo ich noch aktiv war, war es gar nie irgendein Thema, dass man in die Sommerwettkämpfe groß ausgelassen hat. Klar, wenn man, nehmen wir jetzt einfach ein wildes Beispiel, als Stefan Kraft schon so viel gewonnen hat, schon sich als Athlet schon so oft bewiesen hat, muss man halt im Sommer vielleicht auch nicht mehr bei jedem Wettkampf dabei sein und überzeugend. Ich nehme an, der weiß, was er im Sommer braucht und trainieren muss, aber.
Ja, fair enough.
Ja, wenn die FIS schon probiert, das Ganze so zu regeln, dass die Nationen auch rundherum trainieren können, finde ich es extrem schade, ja.
Und was man ja auch noch sagen muss, es finden sich immer noch genügend Veranstalter, die sagen, hey, wir haben da Lust drauf, Sommerwettkämpfe zu veranstalten. Rüschnow ist ja das beste Beispiel dafür. Die haben jetzt im nächsten Winter gar keinen Weltcup, also weder Frauen, was sie ja sonst normalerweise haben, noch Männer. Und dann kriegen die so ein Teilnehmerfeld da. Und das finde ich denen gegenüber dann auch unfair, ehrlicherweise, weil die geben sich auch Mühe.
Absolut, ja. Und ja, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Ich meine, der Wettkampf ist schlussendlich mega gut, mega liebevoll irgendwie organisiert. Die kämpfen darum, dass sie dort die Wettkämpfe abhalten können. Und dann kommen halt sehr, sehr wenig Athleten. Und das ist ja extrem schade.
Auf der anderen Seite, und das Thema ist euch da draußen auch nicht entgangen, irgendwie ist die Terminplanung dann auch wieder nicht so doll, weil es finden parallel immer COC-Springen statt. Wir hatten es letztes Wochenende in Wiesbaden, dass parallel COC-Wettkämpfe in Trondheim war. Dann hatten wir jetzt am letzten Wochenende Sommer Grand Prix in Rüschnow und parallel COC in Stams. Und nächste Wochenende ist Sommer Grand Prix in Hinzenbach und COC-Finale in Klingenthal. Und du hast ja gerade gesagt, du hast zu deiner aktiven Zeit nie eine Veranlassung gesehen, Sommerwettkämpfe auszulassen. Aber wenn ich jetzt, angenommen, du wärst jetzt in deiner Topform gewesen, hättest gesagt, ach Mensch, Sommer läuft soweit nach Plan. Ich habe jetzt die Möglichkeit, fahre ich nach Rüschnow zum Sommer Grand Prix oder ich fahre nach Stams zum COC. Was hätte der Skispringer Andreas Schuler gemacht?
Ja, das Ding ist halt, ich denke, das kann man endlos diskutieren, wenn man weiß, dass in Rüschnow oder Rasnow die Top-Athleten dabei sind, dann ist klar, dann gehe ich dorthin. Aber wenn man sich so oder so schon im Vorhinein vielleicht denkt, ja, Teilnehmerfeld ist vielleicht so oder so nicht so gut, ich kann mich nicht wirklich mit den Top-Athleten messen, dann überlegt man sich vielleicht schon zweimal, ob man vielleicht wirklich dorthin will und ist dann wie so eine Kettereaktion, dass sich halt der eine sagt sich der andere, ah nein, ich gehe auch nicht. Und dann, ja, es ist ein bisschen verflixt, aber ich denke, genau darum wird es immer schlechter, weil halt so schon im Vorhinein klar ist, okay, dort der Wettkampf ist vielleicht gar nicht so gut besucht, wieso soll ich überhaupt dorthin?
Das war mit Wiesbaden letztes Wochenende ja auch so. Da waren viele Teams ausgerechnet in der Woche eh schon in Trondheim, haben sich auf die WM-Schanzen für nächstes Jahr eingeschossen, was ein völlig legitimer Grund ist. Und wenn du da eh schon im Trainingslager bist, da denkt sich der eine oder andere, ja gut, dann springe ich halt auch mal im COC mit, auch wenn das eigentlich ja quasi nicht meine Gewichtsklasse ist, würde man im Boxen sagen. Und entsprechend sieht zum Beispiel auch die COC-Gesamtwertung bei den Frauen ja so aus. Also wenn man sich das anguckt, da führt Katharina Schmid vor Josephine Pannier und Selina Freitag. Wenn du den Skisprungfans jetzt nur den Ausschnitt hinlegst, Platz 1, 2 und 3, und du würdest sie fragen, ja, was ist das für eine Wettkampfklasse? Die würden nie im Leben sagen, dass das der Intercontinentalcup ist. Das auf jeden Fall noch dazu. Und ich finde, auch dafür muss man eine Lösung finden. Also natürlich muss es auch für diejenigen, die dann im Sommer Grand Prix nicht teilnehmen, Wettkämpfe geben, so wie es im Winter auch Alternativen geben muss für Leute, die nicht am Weltcup teilnehmen. Aber trotzdem nehmen die sich ja gegenseitig die Starter irgendwo weg auch.
Ja, absolut. Ich meine, Wiesla ist jetzt ein bisschen, ich meine, die hatten ja noch Probleme mit dem Bau, wo sie den
Ja.
Wettkampf nach hinten verschoben haben. Das ist halt gerade auf ein ziemlich ungünstiges Wochenende gefallen, dass gleichzeitig der COC auf der WM-Schanze stattfindet.
Das ist Pech, ja.
Aber ja, so die Überschneidungen schon irgendwie im Vorhinein ein bisschen besser probieren Hand zu haben, könnte beispielsweise auch, man hat ja nicht mega viele Wettkämpfe, irgendwie die zwei Blöcke versetzt aneinander machen, dass sich COC und Sommer Grand Prix nicht in die Quere kommen oder wie auch immer. Rein theoretisch, die Zeit wäre da. Ja, irgendeine Lösung würde durchaus möglich sein, meiner Meinung nach.
Zumindest in der Hinsicht, dass ja der COC in Stams, ich weiß nicht, wie viele Jahre der jetzt schon immer Mitte September stattgefunden hat. Das ist eigentlich auch so ein Fixpunkt im COC-Kalender. Das Finale in Klingenthal genauso. Das war immer eine Woche vor dem Sommer Grand Prix, dass man sich zumindest anhand dessen irgendwie orientiert und sagt, okay, man versucht es irgendwie drumherum zu bauen. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Aber ich bin zumindest schon mal froh, dass ich da nicht der Einzige bin, der sich da Gedanken drum macht, weil es, also wie gesagt, ich kenn's anders. Ich habe jetzt auch für ein anderes Projekt, an dem ich gerade am Schaffen bin, wirklich auch in den Geschichtsbüchern gestöbert und da findest du halt so krasse Kontraste zwischen dem, was früher im Sommer Grand Prix so abgegangen ist, was für Namen da am Start waren, wer die teilweise auch gewonnen hat. Also schaut euch die Siegerlisten an und dem, was er heute ist, da ja, fragt man sich schon so ein bisschen, was daraus geworden ist. Aber weil wir ein paar Fragen zum COC bekommen haben, können wir ja da zumindest noch mal ganz grob drauf schauen. Auch da glich ein Tag mehr oder weniger dem anderen. Bei den Männern hat Clemens Aigner beide Springen gewonnen, beide Male vor Valentin Foubert aus Frankreich. Am Samstag auf dem dritten Platz Jonas Schuster aus Österreich und am Sonntag Luca Roth. Und es schaut sehr, sehr gut aus für den Kollegen Clemens Aigner, dass er auch den Quotenplatz holt für seine Österreicher. Mal wieder, der ist ja auch so ein COC-Spezialist, muss man ja tatsächlich sagen, aus der jüngeren Vergangenheit. Und Valentin Foubert hat uns in Courchevel beim Sommer Grand Prix schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und auch der, analog zu den Italienerinnen, scheint in der Lage zu sein, die Form aktuell aufrechtzuerhalten.
Das ist also für mich so oder so die jetzt bei den Männern, die es hat zwar ein paar kleine Überraschungen gegeben, aber definitiv die größte Überraschung, muss ich ganz ehrlich sagen. In Courchevel war ich mir noch nicht so ganz so sicher, ja, vielleicht Heimschanze, gutes Wochenende, aber das hat er jetzt in Stams definitiv bestätigt mit dem Teilnehmerfeld, das halt in Stams eigentlich extrem stark war, wo er sehr große Namen hinter sich gelassen hat und ja, war ich echt ein bisschen perplex, wo ich gesehen habe, wie stark er sich jetzt da wieder behauptet hatte.
Ja, es ist Wahnsinn, wenn man sich anschaut, was für Österreicher da auch am Start waren. Also Nummer zwei Beispiele, Manuel Fettner und Daniel Huber. Ja, Huber im Prinzip der stärkste Skispringer des letzten Winterviertels, Fünftels, je nachdem, wie man es so rechnet. Klar, die Österreicher erwartbarerweise mit ihrer Top Besetzung. Markus Eisenbichler hatte ich vorhin auch erwähnt, der in der Woche zuvor in Trondheim ja auch sehr überzeugt hat. Der ist Achter und Siebter geworden. Wie gesagt, kämpft zusammen mit Luca Roth da noch um den Quotenplatz für die nächste Weltcup-Saison. Und auch Konstantin Schmid aus Deutschland ist ja beispielsweise mit am Start gewesen. Dann haben wir international noch so Namen auch aus Norwegen teilweise, die letzte Saison Weltcup gesprungen sind, Sindre Ulven Jørgensen, Robin Petersen. Also das ist wirklich, das liest sich schon fast mehr wie ein Sommer Grand Prix als der Sommer Grand Prix, wenn man die Namen da so durchgeht.
Ja, das leider ist das falsche Wort, aber es ist so, ja.
Und bei den Frauen ist es nicht großartig anders gewesen, wenn wir da auch noch drauf schauen. Da gab es sogar zwei französische Siege durch Josephine Pannier an beiden Tagen vor Agnes Reisch und Megan Vatsak aus Österreich, eine Skispringerin aus Wien. Allein deshalb schon mal so ein bisschen ins Auge stechend, wenn man denn so will. Ja, die Wertung hatte ich gerade bin ich gerade schon durchgegangen. Die Megan Vatsak aus Österreich, die ist aktuell sogar Siebte in der Gesamtwertung. Also das ist sicherlich auch eine Springerin, die das ein oder andere Mal im kommenden Winter dann auch im Weltcup so ein bisschen Luft schnuppern kann. Und wenn wir uns anschauen, deine Landsfrauen waren in Stammsjahr mit dabei und ich sehe da zumindest einen Top-10-Platz, nämlich von Sina Arnett am Samstag mit Platz 4. Auf jeden Fall mal ein kleines Ausrufezeichen, was sie da setzt. Im Sommer Grand Prix haben wir sie ja bislang ja leider noch nicht gesehen.
Ja, also am Samstag hat sie definitiv überzeugt. Sonntag ging es dann leider nicht mehr ganz so gut, aber ja, also ich weiß, die Sina ist extrem talentiert und ich glaube, wenn da bei ihr gewisse Sachen vorwärts gehen, keine Ahnung, an was sie arbeiten, aber kann ich mir durchaus vorstellen, dass man von ihr öfters mal eine Überraschung erwarten kann, was dann irgendwann mal auch keine Überraschung mehr ist.
Ja, wäre auf jeden Fall wünschenswert. Und eine spannende Verbindung zwischen euch beiden ist ja auch der Trainer, habe ich mir sagen lassen, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, Roger Kamber.
Ja, Roger Kamber, ja. ja, ich weiß gar nicht mehr, wie lange er mein Trainer war, aber müsste ich jetzt auch in den Geschichtsbüchern nachschauen, aber es waren mindestens 5 Jahre, ja. Und ich glaube, die Sina ist noch nicht ganz so lange bei ihm, bin mir aber nicht ganz sicher.
Ja, wenn mich nicht alles täuscht, ist der gute Mann jetzt in seiner dritten oder vierten Saison als Nationaltrainer bei den Schweizerinnen. Also,
Könnte ungefähr hinhauen, ja.
ja, dann kratzt sie so ein bisschen an der Marke, die ihr beide miteinander verbracht habt,
Ja,
quasi, ja.
genau.
Ja, sehr spannend. Ich bin echt mal gespannt, was die Schweizerinnen uns dann im Winter anbieten. Sie hatten ja quasi einen Abgang zu verkraften, wenn man das so nennen möchte, denn Emily Turazza ist nach Deutschland gewechselt, was ja auch aufgrund ihrer Familienherkunft, sie ist ja auch sogar in Deutschland geboren, dann ja relativ unkompliziert gewesen ist, hat sich soweit auch ganz gut zurechtgefunden, lebt jetzt in Oberstdorf und ist im Dunstkreis derer, die wir dann vielleicht im Weltcup-Team bei den deutschen Skispringerinnen sehen könnten. Wo, das jetzt noch die letzte Überleitung quasi, ist ja dann einen erfreulichen Ausfall gibt, wenn man das so nennen möchte, denn Pauline, ehemals Hässler, jetzt Eichhorn, erwartet Nachwuchs. Also die werden wir im Winter dann nicht auf der Schanze erleben, aber interessante Entwicklung. Sie hatte ja einen Bandscheibenvorfall gehabt in der letzten Saison und eigentlich am Comeback gearbeitet, aber jetzt erwartet sie Nachwuchs.
Hast du mich gleich überrascht? Keine Ahnung hatte ich davon. ja, in dem Fall alles Gute, Pauline. Eine sehr positive Überraschung in dem her. Und ich glaube, da hat sie als Sportlerin, legt sie sehr gerne eine Pause ein.
Das würde ich doch mal raus. Ein guter Grund auf jeden Fall,
definitiv, ja.
ja. So, dann schauen wir zum Abschluss noch auf das hin, was uns am nächsten Wochenende erwartet. Es ist ein pickepackevolles Skisprungwochenende, wenn man das denn so sagen darf. Ich fange mal an mit dem viel zitierten COC-Finale in Klingenthal. Da haben wir am Samstag und Sonntag jeweils die Springen um 13 Uhr und 10 Uhr. Und danach wissen wir, wer sich denn die drei zusätzlichen Quotenplätze für die erste Weltcup-Periode sichert. Und dann haben wir noch den Sommer-Grand Prix in Hinzenbach, unser geliebtes Hinzenbach, mit zwei Wettkampftagen am 28. und am 29. September, also auch Samstag, Sonntag. Samstag 13:45 die Quali, 15 Uhr der Wettkampf und Sonntag das Ganze eine Stunde früher um 12:45 und 14 Uhr. Und das eigentliche Highlight des nächsten Skisprung-Wochenendes habe ich mir für den Schluss aufgehoben, denn es findet in der Schweiz statt. Im skispringerischen Zuhause von Andreas Schuler, möchte ich sagen. Worauf dürfen wir uns denn da freuen, lieber Andi?
Ja, zum einen habe ich gehört, dass da im Kino ein sehr spannender Film gespielt wird, in der Cinebox in Einsiedeln. Da kann vielleicht der Luis noch was dazu sagen. Ja, dann natürlich, es findet ein FIS Cup in Einsiedeln statt, für die Damen und für die Herren. Und was gibt's noch? Ich packe meine Skisprungskier wieder mal aus nach 7, 6 Monate.
Ja.
Oberstdorf Skifliegen war das letzte Mal. Jetzt tue ich mir das Ganze wieder an. Es hat mich gereizt und ich bin da als Vorspringer dabei. Ja, aber ich denke, das Highlight ist neben dem Wettkampf an sich sicherlich der Film, der im Kino läuft. Luis, was läuft
Nice.
da?
Es läuft tatsächlich die Premiere, die Schweizer Premiere von 7 Sekunden. Also auch für unsere Schweizer Zuhörerinnen und Zuhörer ist der Film dann wirklich anschaubar. Jetzt endlich haben wir auch wirklich lang genug drauf warten müssen, wenn wir ehrlich sind. Und das Schöne ist, das ist ja quasi eine Kombi-Veranstaltung. Also auch die Teams, die in Einsiedeln vor Ort sind, sind logischerweise herzlich ins Kino eingeladen. Und so wie ich dich kenne, lässt du dir das auf jeden Fall nicht entgehen, lieber Andi. Der Termin ist der 27., also das ist der Samstag um 19 Uhr in der Cinebox. Wenn ich dich gerade richtig vernommen habe, ist das Kino also unmittelbar
Das
quasi.
ist direkt neben der Schanze, wirklich direkt neben der Schanze, ja.
Ja, perfekt. Dann ist es ja kein Wunder, dass das da als Kombi-Event quasi angeboten wird. Die Regisseurin, die liebe Martina Di Lorenzo, schöne Grüße an der Stelle, wird logischerweise auch vor Ort sein. Sie ist ja auch ein, sagt man, Einsiedlerin dann eigentlich, oder wie sagt man das?
Eine Einsiedlerin, das kann man sagen, ja.
Das ist, klingt ein bisschen skurril, aber ja, sie ist eine waschechte Einsiedlerin, wird den Film dann dort vorstellen. Die Schweizer Skispringerinnen werden auch vor Ort sein und ich denke mal, die Schweizer Burschen dann entsprechend auch. Also wer da zufälligerweise vor Ort sein sollte, Skispringen und Skisprungfilm im Kombipaket quasi, besser geht es ja gar nicht. Also das solltet ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen und da wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß am Wochenende. Und dir natürlich auch, Andi, vor allem wenn du die Ski mal wieder anschnallst. Hals- und Beinbruch.
Ja, danke schön. Nur noch schnell kleine Korrektur. Du hast Samstag gesagt, aber die Premiere, das Datum stimmt, der 27., aber es ist der Freitag, also
Der
nicht am
Freitag,
falschen
so.
Tag im Kino sein. Aber am Samstag würde er auch noch im Kino kommen, natürlicherweise. Und von dem her, ja, bin gespannt, das wird ein tolles Wochenende.
Das hoffe ich doch. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, auch was das Wetter angeht. Bei dem straffen Wettkampfprogramm mit 4 Wettkämpfen an 2 Tagen muss es auf jeden Fall mitspielen. Aber ich denke doch mal, da wird der Wettergott auf jeden Fall ein Einsehen haben und euch dann hoffentlich schönes, sonniges und windfreies Wochenende bescheren.
Ich gehe mal davon aus, wir hatten jetzt genug schlechtes Wetter in der Schweiz das ganze Jahr. Jetzt darf das Wetter auch mal mitmachen.
Zumindest das eine Wochenende wäre doch schön, ja.
Ja, also der Sonntag zumindest ist gut. Die anderen Tage sehen auch ganz okay aus. Das passt schon.
Na, wunderbar. Dann soll es bitte auch so bleiben. Ja, und dann hören wir uns in welcher Besetzung auch immer, denn das kann ich euch an der Stelle noch nicht sagen, in der nächsten Woche wieder. Aber für diese Woche darf ich mich auf jeden Fall ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Andi, dass du mich vor einem vielleicht ziellosen Monolog bewahrt hast, aber auf jeden Fall die Sendung zu einer echten Freude gemacht. Das hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Ja, danke, Luis. Mir natürlich mit dir umso mehr. War super.
Das hört man doch sehr, sehr gerne. Ja, für euch wie immer der Hinweis, wenn ihr was auf dem Herzen habt, was ihr mit uns besprochen haben möchtet, Themenvorschläge, Wünsche, Ideen, was auch immer, dann könnt ihr euch natürlich bei uns melden. Auf Facebook und auf Instagram sind wir für euch erreichbar. Für diejenigen, die nicht in den Social Media unterwegs sein sollten, per E-Mail flugshowpodcast@gmail.com ist da die Adresse. Und dann hören wir uns, wie gesagt, nach dem vollsten Skisprung-Wochenende des Sommers in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht es gut, viel Spaß mit den Springen und wie immer, fliegt soweit es geht.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.